Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, es ist schön, einmal wieder hier zu sein, bei euch. Ich möchte heute mit euch nachdenken über fast ein ganzes Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief und dort im vierten Kapitel von Vers 7 an lese ich bis Vers 21. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Als ich mich mit diesen Gedanken, die Johannes hier niedergeschrieben hat in seinem ersten Brief, mit diesen Gedanken beschäftigt habe in der Predigtvorbereitung, merkte ich, wie schwierig das ist, über Liebe überhaupt zu reden. Man kann die Worte und die Gedanken, die Johannes hier schreibt, nicht ausloten. Man gerät leicht in unterschiedliche Gefahren. Einmal die Liebe Gottes mit den Augen unseres menschlichen Verständnisses von Liebe zu interpretieren. Also so zu sagen, das Wort Gott ist Liebe umzukehren und sagen, Liebe ist Gott. Aber das würde dazu führen, dass wir unser menschliches Verständnis von Liebe, das ja oft so verschwommen und so unklar ist, dass wir damit Gott und Gottes Liebe identifizieren. Aber Die andere Gefahr ist die, dass wir die Botschaft von der Liebe Gottes so verwischen, indem wir sie nur als einen Teil von Gottes Wesen ansehen. Aber ich will trotzdem versuchen, wollen wir gemeinsam versuchen, einige Gedanken zu diesem Text mit euch zu teilen. Wenn Johannes hier sagt, mehrmals sagt, Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe, dann ist das ein Satz, ja eigentlich der das Fundament unseres Glaubens, unseres Lebens in drei Worten, drei bis vier Worten beschreibt. Es ist ein Satz, den es in keiner anderen Religion gibt. Keine Philosophie, keine Weltanschauung sagt das so umfassend aus. Es ist ein Satz, den allein und ausschließlich der christliche Glaube kennt. Kein Prophet des Alten Testaments hat diesen Satz jemals geprägt. Propheten haben zwar von Gottes Liebe geredet, Jesaja zum Beispiel, wenn er sagt, kann eine Frau auch ihres Kindleins vergessen? Oder wenn er sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Propheten haben geredet von Gottes Allmacht, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Treue und auch von seinem Zorn. Aber keiner hat gesagt, Gott ist Gerechtigkeit oder Gott ist Treue oder gar Gott ist Zorn. Propheten sprachen von Eigenschaften Gottes, aber wenn Johannes hier sagt, Gott ist die Liebe Gottes, Gott ist die Liebe, dann beschreibt er sein eigentliches Wesen. Aber ich stehe vor der Frage, können wir diese Aussage heute eigentlich noch glaubwürdig in unserer Welt bezeugen, angesichts all der Übel in unserer Welt? Wir singen, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Die Theologin Uta Heinemann stellte einmal die Frage, schon ziemlich lange her, aber die Frage steht nach wie vor im Raum, ob wir das angesichts der Konzentrationslager und heute noch unbefangen singen können. Aber wir müssen gar nicht so weit in unserer Geschichte zurückgehen. Ungerechtigkeit und Menschenverachtung gibt es bis heute überall in unserer Welt und unter den unterschiedlichsten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Vorzeichen. Wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, dann kann ich nicht anders als auch die Nöte und die Probleme dieser Welt mitsehen und bedenken. Nur ein Beispiel. Wir leben hier innerhalb der Europäischen Union. Und wenn ich darüber nachdenke, dass die Europäische Union insgesamt für den Schutz ihrer Außengrenzen dreimal so viel Geld ausgibt, wie für den Schutz der Menschen, denen die Flucht nach Europa gelungen ist, dann stelle ich mir schon die Frage, wo da die Liebe Gottes bleibt. Und dabei sprechen wir in Europa um die Bewahrung unserer Werte. Europa spricht von illegaler Einwanderung, vor der die Menschen geschützt werden müssen und sollen. Aber legale Einwanderung wird für die meisten Menschen unmöglich gemacht. Vor den Außengrenzen der EU sind seit 2000 mindestens 23.000 Menschen gestorben, erfroren, verhungert, ertrunken, an Erschöpfung gestorben. Leiden wir darunter? Oder fühlen wir uns beschützt dadurch vor diesen Menschen, die bei uns eigentlich Schutz und Hilfe suchen? Vielleicht, wenn wir diese Tatsachen vor unserem inneren Auge haben, hilft uns das vielleicht zu verstehen, wenn auch die Propheten vom Zorn Gottes sprechen, dass dieser Zorn Gottes ja nichts anderes ist als das Aufbegehren seiner Liebe gegen die Sünde, die seine Schöpfung, zu der auch wir Menschen gehören, zerstört. Aber fragen wir uns zunächst einmal, welchen Stellenwert dieser Satz "Gott ist die Liebe" in meinem persönlichen Leben hat. Ich bin in einem adventistischen Elternhaus aufgewachsen. Das Lied "Gott ist die Liebe" habe ich sehr früh gehört und auch gesungen. Aber das hatte sehr wenig mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ich hatte eher Angst vor Gott. Dass Gott die Liebe ist, das galt wohl eher anderen Kindern, die etwas braver waren als ich. Gott war für mich der große, der große Überpolizist, der genau aufpasste und Buch führte, was ich alles falsch machte. Und das war ziemlich viel. Da musste ich zum Beispiel einmal in der Woche zum Bäcker gehen, Brot holen. Das war in der Zeit, wo wir Hunger hatten. Hunger in einer Art, wie keiner von uns sie heute es heute kennt. Und dann hatte man das Brot in der Tasche und das roch so lecker, frisch gebacken. Und dann konnte man manchmal der Versuchung nicht widerstehen, so ein Stück von der Rinde abzubrechen und zu essen. Es stillte zwar den Hunger nicht, aber es tat doch gut. Aber irgendwie, das schrieb ja Gott auch in sein Buch. Gott ist die Liebe. Nun ja, das galt dann anderen. Ich fand Gott damals eher unfair. Er hält Gericht über mich und in der Gemeinde habe ich gehört vom Untersuchungsgericht. Und dann habe ich mir vorgestellt und gedacht, er hält Gericht über mich und mein Leben und ich habe überhaupt keine Chance, ich habe keine Gelegenheit, dazu irgendetwas zu sagen. Und dieses Gottesbild hat meine Kindheit und einen großen Teil meiner Jugendjahre geprägt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an ein Erlebnis, keine großartige Sache. Eine ganz persönliche Erfahrung war es. Ich war damals in der Missionsschule in Spele, in der Missionsschule der Reformationsbewegung. Und ich habe so am Abend an der Fulda im Gras gesessen und habe wieder einmal so über diese Tatsache nachgedacht. Habe in den Sternenhimmel geschaut und mir überlegt, wie unfair das doch ist, dass man keine Gelegenheit hat, vor Gott sich zu rechtfertigen und irgendetwas zu sagen. Und da war es mir, als wenn jemand zu mir sagt, wie töricht bist du doch eigentlich, dass du so denkst. Denk doch mal daran, dass da einer ist, der dich viel besser vertritt, als du es jemals könntest. Und das war so deutlich, stand das plötzlich mir vor Augen, wie ich das noch nie gesehen hatte. Und das war so der Durchbruch. Ein überwältigender Gedanke damals für mich, auch wenn es eigentlich für uns heute ein ganz selbstverständlicher Gedanke ist. Aber es war überwältigend, auch wenn es noch ziemlich lange gedauert hat, bis diese Sicht schließlich mein Leben auch als Adventist wirklich geprägt hat. Ich habe oft erfahren, wie sehr Christen sich abmühen, ein Leben zu führen, das sie würdig macht, in Gottes Augen Gnade zu finden. Und dass sie dabei auf unterschiedliche Weise unter Druck geraten. Sie vergleichen sich mit anderen innerhalb der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde. Sie sind entmutigt, weil sie den Maßstäben, die andere anlegen, unter keinen Umständen entsprechen können. Oder sie werden stolz, vielleicht unbewusst, weil sie sich im Gegensatz zu den anderen, wer immer diese anderen auch sind, doch wenigstens um ein rechtes Leben bemühen. Wir kennen diese Geschichte vom Pharisäer und Zöllner und wir kennen sie manchmal auch mit umgekehrtem Vorzeichen, nämlich dass der Zöllner sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so stolz und eingebildet bin wie dieser Pharisäer. Beides geht am Ziel vorbei. Aber was sollen wir tun in dieser Situation? Johannes gibt uns eine Antwort. Er sagt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es geht also gar nicht um unsere Liebe, sondern um die Liebe Gottes zu uns. Und Johannes sagt, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Also geht es darum, Gott kennenzulernen. Ja, das scheint der Weg, der Schlüssel zu sein. Aber wie können wir Gott kennenlernen? Und dann lesen wir Vers 12. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Ja. Dann muss ich sagen, Johannes, der du diesen Brief und diese Worte geschrieben hast, führst du uns da nicht so ein bisschen im Kreis herum? Du sagst, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Und dann sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen, nur wenn wir lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist uns in uns vollkommen. Also um zu lieben, müssen wir Gott kennenlernen. Aber um Gott kennenzulernen, müssen wir lieben. Ja, Johannes hat das schon in seinem Evangelium gezeigt. Im Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 18 lässt er Johannes, den Täufer, bezeugen, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Niemand hat Gott je gesehen. Nicht einmal Mose, von dem, der ja 40 Tage und 40 Nächte mit Gott auf dem Berg Sinai war. Wenn wir 2. Mose 33 lesen, die Verse 11 bis 23, ich möchte sie hier der Zeit halber nicht lesen, aber ich möchte ermutigen, da die einmal so ganz bewusst durchzulesen, diese Verse. Diese Verse malen uns ein Bild vor die Seele, das für unsere Logik voller Widersprüche ist, aber es lässt uns vielleicht einen kleinen Blick tun in Gottes liebendes Herz. Da wird uns gesagt, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und da bettelt Mose Gott förmlich, woran soll ich denn merken, dass du mit uns, mit deinem Volk Israel bist? Und sein Bitten gipfelt in dem Wunsch, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und was antwortet Gott? Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und weiter sprach er, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ja, wie konnte dann Gott mit Mose reden von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet? Aber Gott verspricht ihm, wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, dann will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Welch ein Gott! Niemand kann ihn sehen, ohne zu sterben. Aber er selbst bewahrt den Menschen davor, vom Anblick seiner Gottesherrlichkeit erschlagen zu werden. Er hält seine Hand über Mose, weil er sein Angesicht nicht schauen lassen kann. Und er erlaubt ihm, du darfst hinter mir hersehen. Und das erinnert mich so an manche Erfahrung auch in meinem Leben. Auch wir sehen oft erst hinterher, wenn wir Gott hinterher schauen dürfen, dass Gott es war, der seine Hand im Spiel hatte, in der einen oder anderen Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber unser Ausgangstext in 1. Johannes 4 übersteigt dieses Bild noch. Gott hält nicht nur die Hand über uns, sondern er wird in Jesus Christus einer von uns, kommt in unsere Welt, erfährt als Mensch in seinem eigenen Erleben alle Abgründe der Sünde, der Entfremdung von Gott. Er wird gehorsam. Jesus wird gehorsam bis zum Tode, zum schimpflichsten und qualvollsten Tode, den man sich vorstellen kann, zum Tode am Kreuz als Verbrecher. Für uns Menschen, die wir ihm den Gehorsam aufgekündigt haben. Paulus formuliert das so im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Denn er, Gott der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, Gott den Sohn, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gehen wir zurück zu unserem Ausgangstext, 1. Johannes 4, Vers 13 bis 18. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja, so wie ich einen anderen Menschen nur dann kennenlerne, wenn ich mich ihm öffne, so gibt es auch keinen anderen Weg zu Gott, als dass wir bereit sind, uns ihm zu öffnen . Wir lernen Gott wirklich erst kennen, wenn wir bereit sind, uns seiner Liebe zu öffnen, ihm zu seiner Liebe zu glauben und zu vertrauen. Und ich frage mich oft, warum haben so viele Menschen davor Angst? Ich persönlich erfahre es immer wieder. Wenn ich mich im Gebet ganz öffne vor Gott, wenn ich aufhöre, irgendeine Rolle zu spielen, auch die Rolle eines frommen Menschen, wenn ich es zulasse, dass Gott mich als den sieht, der ich wirklich bin, obgleich ich manchmal wirklich nicht weiß, wer ich wirklich bin. Bin ich der, der ich manchmal glaube zu sein? Dietrich Bonhoeffer stellt einmal die Frage, wer bin ich eigentlich? Bin ich der, als den mich die Menschen sehen? Bin ich der mutige Mensch, der bekennt und furchtlos ist? Oder bin ich der, der oft Angst hat, wenn er aus seiner Gefängniszelle geht zum Verhör? Und er kommt dann dahin und sagt, es ist ganz gleich, ob ich weiß, wer ich bin. Wichtig ist, dass Gott weiß, wer ich bin. Aber dann, wenn ich von Herzen sagen kann, Gott, du siehst mich und kennst mich durch und durch mit meiner ganzen Not, sei mir gnädig, so wie David es im 139. Psalm betet, dann werde ich frei von dem Druck, irgendetwas tun zu müssen, um vor ihm zu bestehen. Da ist dann kein Platz mehr für Selbstrechtfertigung, aber auch kein Platz mehr für Furcht vor Strafe oder vor dem Vergleich mit anderen Menschen. Ist es vielleicht das, diese Erfahrung, die Paulus meint, wenn er schreibt, in Römer 10, Vers 4, Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann ruft uns Johannes zu, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben. Es ist nicht alleine damit getan, dass wir für uns selbst Ruhe finden vor Gott, aber das ist die Grundvoraussetzung, um lieben zu können, weil erst dieses Wissen um Gottes Liebe uns frei macht zu lieben, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhoffen. Wir müssen eben nicht lieben, damit Gott uns liebt, denn er liebt uns sowieso mehr, als wir uns vorstellen können. Und kein noch so frommes Leben kann die Liebe Gottes zu uns noch verstärken. Sie ist stark genug, uns zu halten, uns zu tragen. Aber trotzdem sagt dann hier der Apostel, lasst uns lieben. Nicht damit er uns liebt, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 13, Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Liebe ist die Dauerschuld eines Christen. Die Liebe, die Gott uns schenkt, sind wir einander schuldig. Wem sind wir sie schuldig? Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Im letzten Jahr, im Frühjahr, wurde vor dem Landgericht in Lüneburg ein Prozess der besonderen Art begonnen. Es ging da um einen ehemaligen SS-Angehörigen, der im KZ Auschwitz sich nicht am Morden und Menschenvernichten beteiligt hat, aber eben in der Verwaltung tätig war. Und dieser Prozess, während dieses Prozesses gab es einen Augenblick, der hat vielen Menschen den Atem anhalten lassen. Da gab es eine Frau mit Namen Eva Kohr, die war im KZ Buchenwald. Die musste sich oder die wurde gezwungen, sich zu diesen unmenschlichen Versuchen des KZ-Arztes Dr. Mengele zu unterwerfen. Sie hat dabei schweren Schaden erlitten. Ihre gesamte Familie ist in diesem KZ umgekommen. Sie ist die einzige Überlebende gewesen. Und diese Frau hat es fertiggebracht, dem Angeklagten die Hand zu reichen und ihm zu sagen, dass sie ihm und allen Tätern vergeben hat. Und sie hat das auf Rückfrage bezeugt als einen Akt, der sie selber befreit hat. Von der Last ihrer Vergangenheit. Sie hat gesagt, das ist kein Freispruch für alles, was geschehen ist. Das ist keine Erklärung, dass die Menschen, die Täter unschuldig sind. Aber es ist eine eigene Befreiung. Wie viele Menschen tragen die Last ihrer Vergangenheit, auch Christen, mit sich. Irgendwann ist ihnen einmal Unrecht geschehen. Irgendwann sind sie einmal verletzt worden von jemandem, egal in der Gemeinde oder draußen, außerhalb der Gemeinde. Sie kommen drüber nicht hinweg. Und da gibt es diesen schönen Satz, wenn jemand dich verletzt hat, dir Unrecht getan hat und er sieht es ein, dann vergib ihm um seinetwillen. Und sieht er es nicht ein, dann vergib ihm um deinetwillen. Liebe äußert sich in der Vergebung. Der Psalmschreiber sagt, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Johannes schreibt hier, das Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Natürlich auch seine Schwester. Aber begrenzt das unsere Liebe auf den Kreis derer, die genauso glauben wie wir? Petrus nennt in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 5 die Liebe zu allen Menschen als das hohe Ziel eines Lebens als Christ. Die Liebe zu den Schwestern und Brüdern in der Gemeinde sieht er sozusagen als das Vorletzte. Aber das höchste und größte Ziel ist die Liebe zu allen Menschen. Gott ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und für mich heißt das, ohne Ausgrenzung und ohne Abgrenzung gegenüber anderen Konfessionen oder Religionen. Er ist der rechte Vater, auch über die, die das noch nicht wissen. Liebe befreit zum Lieben, aber solche Liebe macht auch verletzlich. Und damit stehen wir vor der Frage, ob wir das wollen, weil das dann unser eigener Entschluss und unsere eigene Entscheidung ist. Liebe in der Gemeinde. Will ich das Risiko eingehen, mir den Zorn derer zuzuziehen, die um die Reinheit und Heiligkeit der Gemeinde fürchten, wenn dem Sünder Barmherzigkeit entgegengebracht wird? Bin ich bereit, in der Gemeinde meine Stimme für die einzusetzen, die in der Gemeinde sonst keine Stimme haben, zum Beispiel als Alkoholiker, Homosexuelle oder andere, die nicht dem Bild eines guten Adventisten entsprechen? Könnte ich diese Frage auch weiter erweitern auf Menschen außerhalb unserer Gemeinde? Könnte ich mir vorstellen, wenn die heute am liebsten alle Flüchtlinge, alle Ausländer aus dem Land jagen würden, wenn die Oberhand bekommen, mich trotzdem für diese Menschen einzusetzen und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat? Und könnten wir nicht heute, wo es noch relativ ungefährlich ist, unsere Stimme gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass erheben, ohne uns dabei von unserem Hass auch gegenüber anderen Hassern anstecken zu lassen? Lasst uns lieben, sagt Gott, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Liebe Gottes ist die einzige wirksame und hilfreiche Antwort auf die Ungerechtigkeiten und Nöte und Probleme dieser Welt. Wir können diese Welt nicht verändern, aber jeder kann den Teil der Welt, auf den er Einfluss hat, sei dieser Teil, dieser Bereich groß oder klein, verändern, indem er liebt und diese Liebe weitergibt, die er selbst von Gott erfahren hat. Ich möchte abschließen mit einem Wort des Apostels Paulus aus Kolosser 3, Vers 12 bis 15. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren, in unseren Herzen und seid dankbar. Amen.